Wann und wo haben Sie Lisa Fitko zum ersten Mal getroffen?
Ja, mit 10 Jahren. Also sie kam aus Kuba in 1948 und da war die Tante aus Kuba da.
Was war das für eine Frau, die Ihnen da begegnete?
Also ich fand sie sehr exotisch. Sie hat mir immer Geschenke geschickt aus Kuba und sie hat Spanisch gesprochen. Sie hat tolle Farben, Kleider, hat mir Kastagnetten geschickt und so weiter. Sie war auch halt anders und ich war fasziniert. Dann später habe ich sie wirklich kennengelernt mit ihrem Mann, der ein wunderbarer Mann war, ein richtiger Onkel.
Hans Fitko.
Hans Fitko. Obwohl er die Sprache nicht beherrschte, hat mit mir alles gemacht, was nicht erlaubt war von meinen Eltern. Also Bingo, Zirkus. Er hat mir immer Geld gegeben. Er hat eine sehr große Hand gehabt, wo 2 Finger fehlten, weil er in der Diamantindustrie in Kuba arbeiten musste. Und da hat er Jiddisch gelernt. Er war der Einzige in der Familie, der Jiddisch konnte dadurch. Aber ich habe ihn und Lisa sehr geliebt und sie haben mich dann auf dem Weg in die normale amerikanische Kultur geführt.
Was haben Sie denn von Ihrer Tante gewusst, was sie gemacht hat, bevor sie nach Kuba und dann nachher in die Vereinigten Staaten nach Chicago gekommen ist?
Ja, da wusste ich gar nichts. Also mit 10 habe ich auch wahrscheinlich nicht sehr viel, obwohl einmal haben Kinder, die mich nicht gern gehabt haben, gesagt, ich soll zurückkehren, wo ich herkomme. Und das war dann Frankreich.
Sie sind in Paris geboren.
Ich bin in Paris geboren, aber sie wussten das nicht. Aber sie wussten auch nicht, dass wir Deutsche wären. Das wäre schlimm gewesen. Also ich erinnere mich, dass ich irgendwie erleichtert war, dass sie Frankreich genannt haben. Über die Vergangenheit habe ich erst gelernt, als Lisa meine Fragen beantwortet hat. Also mit 13 habe ich ganz klare Fragen gehabt und meine Mutter wusste keine Antwort. Und Lisa hat mich sehr viel erzählt und ich bin immer zu ihr gegangen, um mehr zu lernen.
Lisa Fitko hat dann über die Zeit in Frankreich erzählt, in der sie Flüchtlingen, wiederum deutschen Flüchtlingen, geholfen hat, über die Pyrenäen in die Freiheit zu kommen. Was hat sie Ihnen erzählt?
Wissen Sie, ich weiß nicht genau, wie das... Es war nicht Frankreich, das kam viel später, sondern Deutschland vor dem Nazi-Übernahmen. Und ich glaube, dass ich wollte wissen, was da passiert war. Ich war irgendwie neugierig auf Nationalsozialismus. Wir haben das Wort natürlich gehört und vielleicht habe ich gehört, dass Juden Opfer waren und ich wusste, dass wir nicht wirklich Juden waren. Also wieso? Ich konnte das gar nicht kapieren. Und dann, als ich ein bisschen gelesen habe über Hitler, konnte ich nicht fassen, dass so ein Mensch Präsident oder Kanzler würde. Und habe, glaube ich, ziemlich direkt das gefragt. Aber sie hat immer die Chance benutzt, mich weiterzubringen. Also sie war eine sehr gute Pädagogin auch.
Was war das für eine Frau?
Eine starke Frau. Also ich rede immer von ihr Durchsetzvermögen, ihr Fähigkeit, alles neu zu lernen, sich zu integrieren. Das ging so weit, dass sie mit 90 gelernt hat, ein Hörgerät zu benutzen, was die meisten Leute zu müde sind oder so. Sie war immer bereit, neue Technik anzunehmen. Ich schildere sie immer als eine starke Frau, weil das war sie, aber sie war auch sehr bescheiden. Sie hat kein tolles Job, sie hat ein hartes Leben. Sie hat nicht nur 8 Stunden gearbeitet in einem ganz normalen Büro als Ausländerin, war nicht sehr gut behandelt als Frau, nicht gefördert. Das habe ich auch alles mitgekriegt. Aber sie hat auch Übersetzungen abends gemacht, um mehr Geld zu haben, besonders als ihr Mann so krank war. Und dann ihre Mutter war bei ihr und war krank. Und zu Hause war sie oft sehr ruhig. sehr zurückhaltend im Vergleich mit diesen brillanten Leuten, die eingeladen wurden und so weiter. Sie war auch keine Hausfrau. Also meine Mutter mit 3 Töchtern hat sie gar nicht erlaubt, in die Küche zu kommen, weil sie hat keine Kenntnisse, keine Erfahrungen und so weiter. Also ich muss sagen, dass ich sie erlebt habe als ziemlich, nicht schüchtern, aber zurückhaltend in Gesellschaft. Und das hat sich ein bisschen geändert, nachdem sie berühmt geworden ist. Also sie hat mehr, am Ende war sie eine sehr souveräne Person, der auch mit dem Alter ein bisschen dominierend wirkte. Das hat sich verändert, aber innerlich war sie immer intakt, glaube ich. Und sie wusste, um was es ging, und sie war immer interessiert, die Sachen zu ändern und die soziale Strukturen zu verstehen und Leute raus aus ihren Problemen zu bringen.
Was war für Lisa Fitko der Anstoß, das zu tun, was sie getan hat? Sie war eine sehr politische Frau auch.
Ja, natürlich kommt sie aus einem großen politischen Hintergrund. Sie war von 13 oder 14 sehr engagiert. Eigentlich habe ich nicht erwähnt, aber sie hat sich als 13-Jährige interessiert für die neue Pädagogik Montessori. Sie hat in einer Blindenanstalt gearbeitet im Sommer oder so in Österreich. Und dann wollte sie Lehrerin sein mit behinderten Kindern. Also sie hat diesen Ansatz gehabt. Auf der anderen Seite, sie war überhaupt nicht pathetisch. Also wenn sie nichts machen konnte, hat sie das einfach übersehen und weitergegangen. Sie war ziemlich zäh auch in ihrer Art. Also nur, was man machen kann, muss man machen, aber kein schlechtes Gewissen. Also sie hat einfach nur das gewirkt, was sie konnte. Und das hat sie dann sehr persistent gemacht. Sie war sehr klar im Kopf, was möglich war. Und das hat sie dann organisiert. Sie war auch sehr gut in politische Organisationen und konnte Leute mobilisieren, und sie wusste gleich also in Chicago, wie man die Leute nachfolgen, anrufen und so weiter. Also sie war einfach vielleicht von Geburt aus, aber sicher mit der Praxis eine sehr politische Frau, sehr effektiv in einer Organisation auch.
Hat sie eigentlich Angst gehabt in der Zeit, in der sie die Fluchtwege organisiert hat, oder hat sie davon nie was erzählt?
Also sie erzählt die Geschichte, als Varian Fry angeboten hat, sie und ihr Mann dazu zu bezahlen, dass sie ein Jahr bleiben und Leute über die Pyrenäen bringen. Da waren sie sagt es in Worte von ihrem Mann, aber sie war genauso empört. Wie kann man jemanden bezahlen für etwas, das lebensgefährlich ist? Ich meine, es ist Unsinn. Entweder man macht es, weil man es macht, weil man denkt, dass es nötig ist, oder also Geld spielt keine Rolle. Und sie hat gesagt, dieser Mann versteht nicht, was ein politischer Mensch ist. Also es ist empörend, mit ihm zu reden ungefähr.
Wie war denn Ihre Beziehung zu Varian Fry?
Ja, der war sehr naiv, der Varian Fry, aber sie hat Respekt für ihn gehabt, weil sie hat gesehen, als er gesehen hat, was zu tun war, hat er es gemacht. Ich meine, die State Department und so, die wollten nicht, dass er das macht. Er hat illegal gearbeitet und er war bereit, alle Kanäle zu benutzen, sogar professionelle Spionen und so weiter, Counterfeit, also falsche Papiermacher und so weiter. Und da fand sie das richtig gut. Er hat das gemacht, was zu machen war, und er war gut. Nein, sie hat auch ihm geholfen, sein Buch zu schreiben. Er hat nicht ein gutes Gedächtnis gehabt und hat sie mehrere Fragen gestellt. Ich habe die Briefwechsel. Und sie fand ihn in Ordnung.
Sie hat ja Hunderten von Flüchtlingen über die Pyrenäen geholfen, auf dem Fluchtweg, der ja auch heute ihren Namen trägt, Lisa und Hans Fitko. Diese Fluchtroute F, ja, nach Lisa Fitko, einer der berühmtesten.
Und Hans,
Lisa und Hans Fitko. Ich habe das in Ihrem Buch gelesen, wie Sie Walter Benjamin auch beschrieben hat, wie er eigentlich sehr wie ein feiner alter Herr dann vor Ihrer Tür steht und im Grunde genommen, ich zitiere das jetzt sehr frei, sagt, gnädige Frau, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie jetzt störe, aber man hat mich zu Ihnen geschickt und so weiter. Konnte sie mit diesem alten Herrn, der auch seine Manuskripte, vermutet man, in einer Tasche bei sich trug und sich davon nicht trennen wollte, konnte sie mit ihm etwas anfangen oder war das sehr fern von ihr, dieses Intellektuelle?
Ja, sie war ganz anders und sie fand diese Art von Leute irgendwie ein Last, muss ich sagen. Und sie war auch nicht besonders interessiert in seine Schreiben und so. In diesem Moment war es wirklich unwichtig für sie. Sie war auch ein bisschen schockiert, dass er angekommen ist. Ihr Mann hat gesagt, meine Frau bringt ihn über die Pyrenäen. Das hat sie nie gemacht. Sie war ein bisschen voll von Bewunderung. Also er hat diese Systematik, er hat gesagt, ich kann so und so und nicht weiter und so. Und sie hat einen gewissen Respekt für ihn gehabt am Ende. Und je öfter sie die Geschichte erzählt, je mehr kam raus, dass er eigentlich nicht so unbeholfen war. Er war mit zum sozialistischen Bürgermeister und hat die Karte selber im Kopf gehabt und angeschaut. Und manchmal wusste er den Weg besser als sie. Das war ihr erstes Mal auch. Also vielleicht war er gar nicht so inkompetent, wie sie am Anfang das schildert. Es war nur seine Manieren und natürlich sein unsportlicher, also ein alter Mann, 48 Jahre alt, aber alter Mann für sie.
Sie sind ja dann auch mit Ihrer Tante diesen Fluchtweg über die Pyrenäen gelaufen, viele, viele Jahre später. Wie ist es dazu gekommen?
Wir sind mehrmals hingegangen, zum ersten Mal nur zu sehen, ob die Leute noch da sind und wie das ausschaut. Und sie war erstaunt, dass sie erkannt wurde und das ist eine gewisse freundliche Atmosphäre und dass die Leute dann gefragt haben, ob ihre Freunde das erfolgreich nach Amerika geschafft haben. Also, dass sie kapiert hat, dass es keine Geheimnis war und dass sie haben mitgeholfen, indem sie nichts gesagt haben. Aber dann ist sie als Schriftstellerin geehrt worden und einmal mit dem Film Company durch die ganze, also Gürs und dann die Pyrenäenreise und alles ein bisschen rekonstruiert. Das war natürlich für sie ein großes Erlebnis. Sie hat ihre ganzen Sachen zusammen organisiert und Zeitzeugen organisiert und das war sehr wichtig für uns alle, für mich besonders. Und ich bin sehr hungrig auf das Material, der nicht im Film gezeigt worden ist. War sehr wertvolle Sachen und fast alle diese Leute sind jetzt gestorben. Und die letzte Reise war 1992 für dieses Denkmal zu Walter Benjamin von Danny Caravan, wo Deutschland auch sehr viel Geld investiert hat. Und das war eine sehr große offizielle Veranstaltung. Und ich glaube, das war für sie ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Auch der Danny Caravan, der Künstler, hat sich sehr mit ihr beschäftigt und viele Interviews und so weiter. Das war eine große Ehre für sie. Und sie wollte immer zurück natürlich, aber ihre Gesundheit hat es nicht mehr möglich gemacht.
Das Denkmal für Walter Benjamin ist in Porbur, aber es gibt auch ein kleineres Denkmal, das an das Wirken von Lisa Fitko erinnert.
In Banyuls, da wo sie angefangen hat, in diese kleine französische Ort. Ich habe es selber nicht gesehen, aber es ist gestiftet worden von einem deutschen Mann und seiner Frau, die in der Nähe wohnen. Und sie haben gedacht, Lisa und Hans sollen auch ihr Monument haben. Viele Leute, die ich kenne, sind hingegangen. Und es ist natürlich sehr schön, dass es auch für Lisa und Hans was gibt. Aber ich glaube nicht, dass für sie das war das Wichtigste. Sie wollte keine Danke. Sie hat sich nie als Heroin gesehen. Sie hat das gemacht, weil es musste gemacht werden. Das ist ein Teil von ihrer Verständnis als politisches Mensch, muss man sowas machen.
Hat es eigentlich nachher in der Nachkriegszeit noch Verbindungen gegeben zwischen denen, denen sie geholfen hat über ihren Fluchtweg und Lisa Fitko, oder sind da keine Verbindungen mehr gewesen?
Nicht so viel, wie ich vermutet habe. Also ich meine, man würde denken, dass es kamen natürlich nach der Veröffentlichung mehrere Briefe. Aber viele sind schon gestorben. Also sie war jung, die anderen waren meistens älter, die sie geführt haben. Ich habe mich auch gewundert und meine Schwestern auch, wieso haben wir nicht die Meldung von diesen hunderten Leuten? Die Namen, die ich habe, die sind alle gestorben. Sehr hartes Leben. Also das waren die älteren Herren, die ziemlich berühmt waren, die fast nicht viel länger gelebt haben. Aber natürlich hat sie doch der Meyerhof, der Sohn, die sie erwähnt im Buch, der hat eine Stiftung in Kalifornien für sie. Varian Fry hat sie immer angeschrieben. Es gibt eine Handvoll von Leuten und dann viel Verehrer. Also sie hat immer Besuch und junge Leute und Leute, die das Buch gelesen haben und so. Bis letztes Jahr hat sie immer Besuch gehabt und sehr viel Zugang.
Was hat das politische Wirken von Lisa Fitko für die Nichte für Konsequenzen gehabt?
Ja, erstmal beschäftige ich mich mit Geschichte und diese Geschichte und Frauengeschichte und Exil. Und jetzt habe ich meine Studentin Oral History beigebracht, wo sie ihre Eltern oder Tanten ausfragen. Also das ist sicher eine Erbe von Lisa, aber überhaupt Interesse an die Geschichte. Und das ist in Deutschland ein bisschen besser vorkommt. Aber auch politisch, ich meine, als Bush wieder gewählt wurde, habe ich fast in Tränen angerufen und sie sagte, ach, wir müssen weiter kämpfen, das wird wieder was. Also nicht aufhören, wir sind stark und die Bevölkerung wird das nicht annehmen auf die Dauer und so weiter. Also sie hat mich immer politisch sehr ermuntert. Und ich habe mit ihr sehr viel über Politik, nicht nur in Amerika, aber von Deutschland aus besprochen und sie wollte immer kapieren, was hier passiert. Also wir haben stundenlang telefoniert, jede Woche, und das war mein wichtigster Kontakt, politisch war vielleicht, ja.